Der OWM Podcast mit Susanne Kunz und ihren Gästen aus der Welt des Marketings.
Herzlich willkommen zum heutigen OWM Podcast. Ich sitze heute hier virtuell mit Norman Wagner, meinem Co-Moderator. Gemeinsam freuen wir uns riesig auf den Philipp Markmann von L'Oréal, der uns heute unser heutiger Gesprächsgast ist. Und ja, vielleicht ganz kurz vorab, Norman, was fällt denn dir so zu L'Oréal ein?
L'Oréal war die Marke, die es mal geschafft hat, dass ich mich mit Kosmetik beschäftigt habe, weil L'Oréal hat mit der Men-Expert-Serie das erste Mal hingegangen und hat deutsch draufgeschrieben, was es ist. Also es gibt sowas wie Antifalten-Augencreme, das stand dann da. Und als Mann ist man ja nicht so sein Leben lang mit französischen Produktbezeichnungen groß geworden. Und insofern habe ich dann erstmalig angefangen, vielleicht war es auch das Alter, aber ich glaube, es waren die L'Oréal-Produkte. Da stand mal drauf, was es macht. Es war schon ganz gut für mich als Mann.
Herrlich, herrlich. Für alle, die L'Oréal so vielleicht noch nicht so richtig kennen, also ist die führende Beauty Company global, ist aktiv in, ich glaube, mehr als 150 Ländern mit 35 Marken, ist einer der Top 5 Advertisers global und investiert richtig viel in digital. Und ist super, super spannend als Company von der Entwicklung her. Aber noch spannender für mich heute ist, den Philipp heute ein bisschen besser kennenzulernen. Ich persönlich habe den Philipp gesehen, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das war, aber vor einigen Jahren auf der OMR. Da waren wir zusammen auf der Bühne, legendär. Gefühlte 4000 Menschen waren im Raum und wir haben damals schon gemeinsam über digital gesprochen. Philipp, freue mich riesig, dass du heute bei uns bist im OWM-Podcast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die netten Worte und die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen, auch wenn es jetzt hier virtuell mal ist in den Zeiten, aber freue mich drauf.
Ja, super. Philipp, du hast eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Du hast in den letzten Jahren, als ich dich kennenlernte, warst du noch in der Verantwortung für Deutschland und bist heute zuständig bei L'Oréal als Chief Digital and Marketing Officer L'Oréal. Bist aber auch im Startup-Bereich, Mentor unterwegs und hast eine riesige digitale Karriere hingelegt. Und ich würde super gerne von dir so ein bisschen mehr über die Reise verstehen, die du jetzt in den letzten 15 Jahren in dem Konzern L'Oréal so hinter dich gelegt hast und welche Rolle digital da vielleicht auch dabei spielte.
Ja, was kann ich euch erzählen? Also ich meine, ich habe ja angefangen mal als Praktikant, witzigerweise, und bin wahrscheinlich so zu Kosmetik gekommen am Anfang, genauso wie der Norman das Beauty-Wissen hatte. Von daher hat es mich aber irgendwie gleich begeistert, weil die Industrie einfach extrem schnell ist, weil die Industrie extrem dynamisch ist, weil Beauty irgendwie kreativ ist und jetzt natürlich sehr digital und technologisch getrieben. Und das hat irgendwie viel vereint, worauf ich Bock habe und was mich motiviert hat. Und dementsprechend war das ein super guter Fit. Und dann habe ich in Düsseldorf damals angefangen im Marketing, ein paar Jahre, und hatte dann die Chance, nach New York zu gehen für eine von diesen 35 Marken, die es bei uns im Konzern gibt, Maybelline, den Marktführer in der dekorativen Kosmetik. Und hatte da eine gute Challenge. Ich habe da gelernt, wie man Make-up-Produkte, also Schminke würde man sagen, Make-up-Produkte entwickelt, also die Formulierung macht mit Laboren, das Packaging, und habe über Sound Engineering gelernt und wie doll es denn klicken soll, wenn man es zudreht, ob man dreimal dreht oder zweimal, aber auch Advertising natürlich kreiert mit Agenturen zusammen und die Kampagnen geplant und das für verschiedene Märkte global. Das war dann eine spannende Station, hatte dann die Chance, wieder nach Deutschland zurückzukommen und habe dann eine Verantwortung im Marketing gehabt. Und dann nach ein, zwei Jahren war ich als Brand General Manager für die Marke Garnier zuständig. Was auch ein super spannendes Momentum war, einfach mit dem Team so diese Welle der naturnahen Kosmetik, natürliche Inhaltsstoffe mit zu begleiten, wo es natürlich ein Riesenpotenzial gibt, das jetzt schon ein paar Jahre her ist, mittlerweile natürlich noch mal viel weiter. Und das war, dann waren irgendwann so 10 Jahre Karriere rum. Und dann hat mich sehr interessiert, natürlich mich noch ein bisschen weiter zu pushen persönlich in der Entwicklung, was digital, was E-Commerce, was Startup, was Technologie angeht, und hatte da die einzigartige Chance, dann diesen CMO-Job zu übernehmen in Deutschland. Das war in 2017, ist eine Funktion, die es auch noch nicht da so lange gab, die eben mit allen Marken und Divisionen und verschiedenen Stakeholdern zusammenarbeitet, um erfolgreich die digitale Transformation bei L'Oréal in der Gruppe zu gestalten. Ja, wo wir ein tolles Team hatten, viel aufgebaut haben. Und ja, L'Oréal hat schon, können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja schon relativ früh angefangen, viel zu shiften von klassisch auf digital, hat früh daran geglaubt, dass digital und Beauty ein guter Match ist, und dass in E-Commerce viel Potenzial ist. Und da haben wir mit allen Marken und allen Teams richtig Gas gegeben und das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, und jetzt bin ich seit 2 Jahren und 2, 3 Monaten in Paris im Headquarter und eben jetzt in dem aktuellen Job zuständig für die Marketing- und digitale Transformation für die L'Oréal-Gruppe in Europa, also West- und Osteuropa, von Nord bis Süd, also alles von Finnland über Portugal oder Griechenland bis Russland, UK, Deutschland, Frankreich. Also eine ganz spannende Komposition, auch aus vielen verschiedenen Märkten, Konsumentenrealitäten, Plattformrealitäten. Und ja, das mache ich aktuell mit dem Team.
Großartig. Du hast es angesprochen. Ich denke, viele von uns verbinden mit L'Oréal auch diese großen, fantastischen Printkampagnen, ja, wie ihr auch Premium-Marken etabliert habt. Ich glaube, so eine ganz spannende Sache wäre zu verstehen, wie du das eigentlich hinkriegst, so innerhalb dieses total veränderten Marketings und der Markenführung in einem digitalen Zeitalter Premium-Marken zu bauen. Man sagt ja dem Digitalen nach, da ist die Kraft vielleicht nicht ganz so stark. Wie stellt ihr das denn an? Wie bekommt ihr das hin?
Also grundsätzlich glaube ich, für alle von unseren Marken ist das immer die Symbiose aus Online und Offline. Und das ist natürlich verschieden stark ausgeprägt, je nachdem, was für eine Marke das ist, welche Kundengruppe die ansprechen soll, wie die Distributionsstrategie ist. Aber es ist immer idealerweise die perfekte Symbiose aus Online und Offline. Und nur um das vorwegzuschicken, es gibt weiterhin extrem wichtige Offline-Touchpoints natürlich in der Consumer Journey, gerade im Premium-Bereich, in den Top-Doors, sei es jetzt bei Retailern, wo Beratung und Service natürlich wichtig ist, wo die Markenwelt dargestellt werden kann, wo man Düfte riechen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Chancen auch, über digitale Touchpoints Marken aufzubauen, bekannt zu machen und auch desirable für Consumer zu machen. Also deswegen haben wir ja zum Beispiel jetzt einer so dieser großen Pfeiler unserer Ambition, dass wir als L'Oréal sehen uns ja aktuell schon als die Nummer 1 Beauty-Tech-Company in der Welt. Das ist ja auch die Verschmelzung, wir helfen uns Technologie, Marken erlebbar zu machen und Mehrwert zu schaffen. Zum Beispiel mit sowas wie der Akquisition von Modiface, wo du eben durch Augmented Reality es schaffen kannst, vielleicht für ein Premium-Hautpflegeprodukt schon zu Hause über die entsprechende App oder über die entsprechende Hautberatung das richtige Produkt zu finden oder für ein Premium-Make-up den richtigen Teint, den richtigen Shade zu finden. Also um über Services natürlich den Mehrwert, den du historisch am Point of Sale geschafft hast, jetzt online auch zu machen oder sogar noch besser zu machen und dann danach auch personalisieren zu können, entsprechende Sampling schicken zu können. Das ist natürlich ein Weg, wie wir digital nutzen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass digital natürlich die Rolle spielen kann, auch viele neue Konsumenten auch an Marken zu holen. Sehen wir zum Beispiel auch im Bereich der Dermokosmetik, Hautpflege und Gesundheit ist ja ein Riesentrend. Und es ist wirklich extremst spannend zu sehen, zum Beispiel bei Marken wie CeraVe, wie sowohl das Medical Endorsement, also diese Verankerung der Empfehlung in der medizinischen Industrie sehr, sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite aber auch, wie ein Kanal wie TikTok, wo Leute darüber sprechen, was für Hauptprobleme sie haben und welche Routinen ihnen geholfen haben, eben neue Konsumenten an eine Marke bringt. Also auch aus Recruitment und Erweiterung so des Footprints von der Marke ist digital sehr spannend. Aber natürlich immer in Verbindung mit einem qualitativen Auftritt, dem richtigen Service, der richtigen Beratung, der richtigen Experience. Das kann man ganz hervorragend verbinden.
Eine Frage an der Stelle. Ich meine, viele dieser Marken sind ja ikonisch geworden durch große Reichweiten, klassische Kommunikation, die Spots, die du oft gesehen hast oder die Anzeigen, wo Print noch richtig viel Reichweite hat und zehren natürlich davon. Glaubst du, dass du heute eine Marke nochmal auf so eine Größenordnung wie ein Maybelline oder sowas oder ein Elvital oder so bekommen könntest, ohne, sagen wir mal, die klassischen Medien gar nicht mehr da wären? Was ja
Ja, also ich bleibe beim Beispiel von so einer Marke wie CeraVe. Also wenn man, und die Marke macht auch teilweise sehr reichweitenstarke Werbung, aber du schaffst es auch über Digitalkanäle oder sogar über die Influencer- und Creator-Community, kommst du auf ein gewisses Level. Aber natürlich, wenn du nachher wirklich die maximale Reichweite in allen Zielgruppen aufbauen willst, dann ist es immer ein Mix auch. Ne? Und deswegen ist es bei uns auch ganz klar, Susanne hat es ja am Eingang gesagt, wir haben den Großteil unserer Investitionen jetzt natürlich auch in digital, aber wir haben weiterhin für viele Kategorien, das ist auch ein Kategoriemix, ja? Also wir investieren jetzt nicht gleich im Bereich Make-up, wie wir im Bereich Duft investieren und auch nicht pro Marke. Und jede Marke hat ja auch jede Marke muss ja nicht jetzt 30 Millionen Deutsche erreichen. Das ist ja gar nicht die Zielsetzung auch von jeder von unseren Marken. Und manche Marken, da sind wir natürlich sehr stark, in sehr, sehr reichweitenstarken Medien unterwegs. Und anderen Marken einfach mit einer gezielteren und wo auch CRM und Loyalty eine große Rolle spielt zum Beispiel. Oder wo wir über Creator und Influencer Economy viel wirtschaften. Also es ist immer der Mix daraus. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man den richtigen Mix findet, dass du nach wie vor so starke und noch stärkere Marken als früher aufbauen kannst, ja.
Du sprachst eben von Influencern. Also natürlich im Kosmetik sind ja ganz viele mit groß geworden. Also ich meine, das ist eine sehr dankbare Kategorie, glaube ich, für Influencer-Marketing. Oder denkst du, dass das auch für andere Branchenkategorien fast universell ein wichtiger Kanal und eine wichtige Strategie ist?
Also was stimmt, auf jeden Fall Beauty und Social ist erstmal ein guter Match, weil es natürlich sehr visuell ist, ist sehr engaging, man kann es teilen, das passt erstmal grundsätzlich sehr gut. Und das hat auch angefangen, ja, vor einigen Jahren, und am Anfang war das ja schon eher ein Make-up-Game, ne? Also wenn wir uns daran zurückerinnern, so auch über die Tutorials und die Hauls, das war am Anfang relativ stark noch Make-up geprägt. Und seit einiger Zeit ist Skincare genauso riesig und extremst dynamisch. Und immer wenn man denkt, man hat es ausgereizt, dann kommt eine neue Plattform mit TikTok und holt dir wieder neue Konsumenten und es kommen neue Creator. Also bei Beauty sind da wirklich und Hair genauso. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Ist immer wichtig, dass man natürlich die gute Partnerschaften, auch lange Partnerschaften aufbaut da. Und wenn ich das, ist witzig, dass du das fragst, weil ich bei manchen Industrien sehe ich es sehr häufig, bei anderen Industrien frage ich mich, ist das nicht unterpotenzialisiert und ginge da nicht viel mehr? Also kommt dann immer wieder darauf an, auf welche Zielgruppe du dich stürzen willst. Aber wenn und jeder, der Kinder hat, die in einem gewissen Alter sind, oder jeder, der selber viel experimentiert und guckt, wie viel Zeit, ich bleibe jetzt bei dem TikTok-Beispiel, Leute auf TikTok am Tag verbringen, dann kannst du da relativ viele Industrien und relativ viele Zielgruppen für viel erreichen. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, das auch in anderen Business Models und Industrien auszuschöpfen.
Super. Du hast auch mal erwähnt, also das Thema E-Commerce ist auch ganz, ganz groß bei euch, von großer Bedeutung. Ihr habt da auch riesige Wachstumspotenziale gehebelt. Kannst du da ein bisschen drüber sprechen, wie ihr da umgeht? Ich meine, viele Firmen sind ja in diesem Konflikt stationärer Handel gegenüber E-Commerce. Wie kann ich das gestalten? Der Weg vorwärts ist klar, aber wie mache ich damit Geld? Also da gibt es ja ganz große Fragestellungen. Und ihr liegt jetzt ungefähr bei einem Viertel von eurem Business, ist in E-Com. Das sind ja riesige Zahlen. Deswegen wäre es super spannend, wenn du darüber ein bisschen berichten könntest.
Voll. Also auch hier ist das, wie ich gerade auch schon mal gesagt habe, natürlich immer so das Zusammenspiel von Online, Offline. Und da liegt natürlich auch so die richtige Essenz, dass du das gut verknüpfst. Und es ist nie die Frage, mache ich nur E-Commerce oder mache ich nur Brick and Mortar? Wir machen überall beides und beides ist auch wichtig. Was aber natürlich klar ist und auch nochmal jetzt getrieben natürlich durch die Pandemie und allem, was wir wissen, dass E-Commerce als Kanal und auch in Beauty extrem an Bedeutung gewonnen hat. Die Konsumenten das einfach sehr stark nachfragen, so unterwegs sind und ja, und es gibt diesen Appetite, Online-Beauty zu kaufen und dem werden wir natürlich gerecht und da ist das für uns eine riesige Wachstumspriorität. 2020, wie du gesagt hast, haben wir schon knapp 27% weltweit jetzt, ne, mit E-Commerce an Umsatz gemacht und das war ein Wachstum von 2/3 versus Vorjahr. Also schon extreme Skala und das geht in dieser Richtung weiter. Also wir bereiten uns gerade vor als Company darauf, für den Tag, an dem wir die Hälfte von unserem Business mit E-Commerce machen. Das ist jetzt kein Ziel per se, aber das ist die Prognose, die wir alle haben. Und was für uns natürlich wichtig ist, ist, dem Konsumentenbedarf gerecht zu sein, diese positive Wachstumsspirale zu nutzen und natürlich auch als Unternehmen getrieben zu sein, Marktanteile zu gewinnen. Und wenn man sich anschaut, in Europa oder in anderen Ländern, wie groß E-Commerce als Kanal ist, wenn man jetzt E-Commerce aus allen Distributionskanälen zusammenrechnet, ist in vier Marken E-Commerce mittlerweile schon der Nummer 1 Distributionskanal von Beauty. Von daher ist das für uns eine riesige Priorität, da weiter zu gewinnen. Wir sind da auf einem sehr guten Weg.
Ich finde das total spannend, diesen hohen Anteil, auch E-Commerce. Jetzt ist E-Commerce, kannst du ja sagen, direct, dass ihr es selber verkauft. Oder du gehst halt über einen Online-Handel und da ist also gefühlt eine sehr hohe Marktkonsolidierung im Kosmetik. Du hast einen Douglas, der sehr viel macht, du hast vielleicht noch einen Flaconi. Viel mehr fallen mir jetzt nicht ein. Gut, ich bin aber auch kein so regelmäßiger Kosmetikkäufer, wenn ich ehrlich bin. Aber es sind schon deutlich weniger Player als die Drogerien, als die Einzelhändler, die sowas darstellen. Ist das ein Thema? Oder wie viel macht man selber und Markt konsolidieren? Amazon wahrscheinlich auch riesengroß. Ja, das sieht man ja immer wieder als Thema. Wie gehst du damit um?
Nee, also du beschreibst die Landschaft ja ein bisschen. Es gibt schon, wenn ich jetzt mal aus Europa-Perspektive das betrachte, und das wächst ja auch mehr und mehr zusammen, da gibt es schon eine Vielzahl an relevanten Playern. Also sei es jetzt Pure-Player, die neu oder neuer am Markt sind und an Bedeutung gewinnen. Und sicherlich, da gibt es innerhalb dieser immer mal wieder eine Konsolidierung. Dann gibt es die E-Retailer, die sich alle extrem stark transformieren. Und natürlich sehen wir alles, was Douglas auch an wahnsinniger Transformation und Beschleunigung macht. Aber die anderen E-Retailer genauso auch im Drogeriemarktbereich gibt es sehr starke Ambitionen, auch O plus O zu wachsen für die. Und so gibt es in jedem Land eigentlich gewisse Pure-Player, die sehr erfolgreich sind, entweder einen globalen oder dann lokale. Dann gibt es die E-Retailer, die sich transformieren. Und dann gibt es natürlich auch unser eigenes Direct-to-Consumer-Geschäft, was für uns strategisch auch extremst wichtig ist, natürlich auch aus einer gewissen Brand-Experience und Ownership-Gesichtspunkten, aus der Wichtigkeit von Data natürlich auch und auch, weil wir da viel lernen an, was funktioniert nicht, was wir auch immer wieder dann in der indirekten Distribution mit E-Retailern oder Pure-Playern auch wieder gemeinsam umsetzen. Also wir spielen auf allen Kanälen. Die haben natürlich nicht in jedem Land dieselbe Größe, aber die haben auch nicht, für jede Marke ist es auch dasselbe Modell. Es gibt Modelle, wo wir bei Marken 100% indirekt sind und nur hauptsächlich mit E-Retailer und ein bisschen Pure-Playern oder mehr Pure-Playern arbeiten. Und dann gibt es Marken, die selektiver distribuiert sind, wo der Anteil der eigenen Distribution für uns sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich das immer mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und deswegen ist das zwischen diesem kurzfristigen und diesem langfristigen ROI natürlich sehr, sehr wichtig. Und was wir machen ist, wir versuchen, dass den Konsumentenbedarf und den Traffic, der da ist, und die Nachfrage mitzunehmen und natürlich neue Konsumenten zu rekrutieren, aber nie mit dem Risiko, dass das langfristig nicht gut für die Marke ist, was das Image, was die Equity angeht. Also das gilt es immer zu balancieren. Das ist genauso, wie wir unsere Media steuern, zwischen Brandbuilding und Transactional Media, können wir auch noch drüber sprechen. Aber das muss man natürlich genau austarieren, damit das dann langfristiger Wachstumsmotor ist und der uns auch hilft, nachhaltig starke Marken aufzubauen.
Ich muss nochmal auf was zurückkommen, was du vorhin sagtest, nämlich L'Oréal, die führende Beauty-Tech-Firma der Welt. Was verbirgt sich denn da hinten dran und was macht ihr?
Ganz viel. Wir geben ja schon über 1 Milliarde in R&I aus grundsätzlich. Ne? Also wir haben ein riesiges Investitionsbudget an Forschung und das Ganze technologisiert sich natürlich mehr und mehr. Also auf der einen Seite sind es so Sachen wie die Akquisition von Modiface, die uns hilft, einfach über Technologie die Consumer Journey besser zu machen, sodass Konsumentin zu Hause am Schreibtisch, an der Couch virtuell ihr Make-up ausprobieren kann oder wenn sie die Haarfarbe ändern möchte oder Wir entwickeln sowas wie den Dermatologen für die Hosentasche, wo du mit relativ einfacher Handhabung eine sehr gute Analyse deiner Hautbeschaffenheit und Produktempfehlungen bekommen kannst, was wir zum Beispiel bei Vichy lanciert haben. Da hatten wir, glaube ich, schon letztes Jahr über 4 oder 5 Millionen Sessions insgesamt, die Leute annehmen und sich darüber informieren. Aber genauso machen wir auch andere Investitionen wie Perso, wo man personalisierte Make-up für sich zu Hause machen kann. Haben wir auch schon bei Lancôme gemacht, wo man sehr speziell abmischen kann auf seine eigenen Bedürfnisse, ein Customized Make-up. Aber es geht dann natürlich auch dahin, dass wir, wenn wir jetzt um Themen wie Media-Investitionen oder sage ich mal unsere insgesamt Marketing-Investitionen, dass wir auch da investieren in besser datengetriebene Entscheidungen, auch selber Sachen bauen und eigene Algorithmen entwickeln, um zu wissen, okay, wo sollten wir denn eigentlich investieren, wo ist der ROI und wie können wir vielleicht auch das Ganze ein bisschen mehr predictive gestalten und nicht nur descriptive gestalten. Also da gibt es eine Vielzahl von Use Cases, sowohl im Bereich R&I als auch direkt Consumer Facing über Technologie, die hilft, die Consumer Journey besser zu machen, als auch im Bereich von eigenen Algorithmen, die wir bauen, um Decision Making oder wo wir versuchen, Plattformen besser zu verstehen. Also gibt es eine große Vielzahl an Use Cases oder wo wir zum Beispiel eine Konsolidierung haben, wo wir Trends erkennen, wo semantische Analysen aus verschiedensten Quellen, die wir haben, zusammengeführt werden und verschiedenen Plattformen, um zu sehen, wo gehen die Trends hin pro Kategorie, sei es jetzt bei Konsumenten oder auch was Advocates oder Influencer sagen, und das zu konsolidieren und zu visualisieren, um sowohl für Produktentwicklung als auch Aktivierung den Schritt davor zu sein. Für Produktbewertung machen wir genau dasselbe und fiegen das wieder zurück an Forschung und Entwicklung. Also gibt es eine Vielzahl von, will jetzt hier nicht ausschweifen, aber Use Cases, woran wir investieren, die sehr zukunftsgerichtet sind für uns.
Also ihr habt dann so eine richtige Wertschöpfungskette sozusagen etabliert, ne, aus verschiedenen Systemen. Ich habe noch, und Norman hat eine Frage, bevor du, habe ich noch eine ganz praktische Frage. So, ich als Kundin, ja, finde ja Duft total wichtig, ja, bei Make-up, bei Creme etc. Habt ihr das auch schon irgendwie geknackt virtuell, dass man als Kunde sich den Duft dann vorstellen kann?
Vorstellen kann man sich bestimmt viel, wirklich dann riechen noch nicht. Da arbeiten wir natürlich sehr viel über Sampling, einfach was eine große Rolle spielt. Funktioniert auch mal sehr gut, logischerweise in den Kampagnen, wenn neue Sachen lanciert werden, auch über unsere CRM-Programme. Also Sampling ist da noch bisher das Beste, was aber physisch ausgeliefert wird, wo man sich digital für anmeldet. Aber das ist so eine der Sachen, dementsprechend ist es völlig richtig, dass du das sagst, weil wie investiert man pro Kategorie und welche Touchpoints sind wichtig in Kategorie A versus B, da gibt es natürlich große Unterschiede von Hautpflege zu Koloration, zu Duft oder zu Make-up. Und das ist ja auch das Spannende, das zu dekodieren und dann richtig zu machen.
Von was anderem, was du eben gesagt hast, wo du gesagt hast, selber Algorithmen entwickeln und selber das Know-how haben, wie cluster ich Zielgruppen, wie baue ich mir neue auf, etc. Das ist ja ein Know-how, was du wahrscheinlich nicht bei einer Agentur aufbaust, sondern selber hast. Also wie wichtig ist das für euch, die Kontrolle und die strategische Kontrolle über Daten, über Kampagnen etc. auch in-house zu machen? Baut ihr da sukzessive eigene Units auf? Und wenn, ist das eine zentrale Geschichte oder eher was ihr in den einzelnen Ländern macht? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, ich weiß.
Ja, aber ich fange mit der einfachen an. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig für uns, dass wir da selber die Kompetenz, die Kontrolle, oft auch das Intellectual Property, wenn wir natürlich die Sachen entwickeln, die Security. Also gibt es ja Hygiene-Sachen, was jetzt so einfach Sicherheit angeht und Confidentiality. Aber dann gibt es natürlich auch so diesen Wettbewerbsvorteil einfach. Und ist ja so ein bisschen auch irgendwie so, man sollte nicht das outsourcen, was man selber nicht versteht. Das finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Prinzip. Also man sollte die Sachen zumindest immer am Anfang viel selber machen und verstehen. Und dann kann man immer noch entscheiden in der Wertschöpfung, wo ist jetzt wie was am besten. Aber das nur am Rande. Also ja, und die ganze Data-Transformation ist für uns natürlich einer der zentralen Punkte, um weiterhin den Wettbewerbsvorteil auszubauen. Und das heißt, Sachen zu internalisieren, ganz oft. Ich gebe dir 2, 3 konkrete Beispiele. Also natürlich haben wir schon in vielen, vielen Countries jetzt so, schon seit längerer Zeit auch Internal Trading Desks, kennt ihr ja auch aus Deutschland, vielleicht auch aus der Vergangenheit, aufgebaut, wo wir selber Kampagnen bauen und kaufen und optimieren. Oft haben wir auch hybride Modelle, wo wir Sachen selber on-site machen und ein Teil auch von Agency gemacht wird. Das kann auch gut funktionieren. Aber wir sind gerade dabei, sehr viel im Bereich Data, also Data Science, Data Analytics, Engineers selber aufzubauen. Und noch haben wir schon auch zum großen Teil, aber auch viel aufzubauen. Und da wird natürlich viel, auch wenn du jetzt um das Thema Data Governance redest, da geht es viel um die Architektur, den Aufbau von der Systeme, die Struktur und so, da wird natürlich viel auch auf globaler Ebene definiert, damit das einfach für die Use Cases, die du nachher bauen willst, auf Company-Sicht, die über verschiedene Data Domains relevant sind, müssen schon irgendwie alle in derselben Taxonomy arbeiten, damit das Ganze Sinn macht. Und das wird viel von global und dann auch regional von uns aus der Gruppe gesteuert. Aber wir bauen auch extrem stark Ressourcen in Ländern auf. Wir gruppieren auch, weil wir haben historisch auch häufig Data in vielen vereinzelten, sage ich mal, Abteilungen vielleicht gemacht und vereinzelten Punkten. Und das erste Bestreben ist auch, das Ganze in zentralisierten Teams zu konsolidieren. Dann hast du mehr Scale, dann hast du diese Community von Leuten, die sich gegenseitig befruchten können. Und dann musst du natürlich schauen, dass du auf den entsprechenden Streams gut mit dem Business zusammenarbeitest. Aber nee, das ist definitiv eine Top-Prio für uns und wir sind da sehr drauf erpicht, viel selber zu machen, das Knowledge zu haben bei uns. Aber wir arbeiten natürlich auch mit vielen Agenturen und Partnern zusammen. Aber wir sind da schon eine sehr, haben sehr viel Ownership.
Ja, super. Dann seid ihr aber auch mittendrin im War of Talents, oder? In euren Bereichen. Also das ist ja ein ganz, ganz großes Thema momentan. Ich nehme an, das ist ähnlich bei euch.
Ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die sich alle aktuell gegenüber sehen. Es kommt natürlich dann auch nochmal hinzu, dass wir uns alle und viele im Zuge der Pandemie auch sowieso nochmal vielleicht grundsätzlich hinterfragen, was wollen wir denn im Leben machen, wie wollen wir das denn balancieren, was erfüllt mich etc. Von da ist das eine große Herausforderung und dementsprechend investieren wir natürlich viel in Leadership bei uns, dass wir den Leuten, die zu uns kommen, einfach eine coole Kultur bieten, coole Karrieremöglichkeiten bieten. Wenn wir jetzt über so Marketing, Digital Data, E-Com reden, wir haben ja immer schon relativ hohe Budgets, das heißt, wir können kreativ viel machen, es gibt viel Tempo, viel Speed, aber trotzdem sind wir auch wie alle anderen, sind wir im Wettbewerb um denselben Talentpool. Aber das ist auch irgendwie ja gut, weil das hält ja auch alle Manager und Leader in der Spur oder seiner Aufgabe auch als Führungskraft gerecht zu werden und auch Leute zu entwickeln, zu feedbacken, besser zu machen und Leuten Aufgaben, die wertstiftend sind, zu geben. Aber klar, der Herausforderung sehen wir uns auf jeden Fall auch
gegen. Und ihr habt euch gut aufgestellt offensichtlich. Also wenn ihr das als eine Opportunity siehst, da auch das Leadership dementsprechend auszurichten und immer sozusagen auf dem neuesten Stand zu bleiben, das ist ja eine sehr, sehr positive Sicht der Dinge. Da würde ich gerne drauf anknüpfen. Worauf bist du besonders stolz? Also du hast eine wahnsinnige Karriere hingelegt, du hast gesagt vorhin, du wolltest dich auch nochmal selber challengen und hast dann den Bereich digital dir vorgenommen. Gibt es so eine Sache, wo du sagst, boah, da bin ich so richtig, richtig stolz drauf?
Das ist eher so ein Prinzip und ich glaube und ich bin stolz, dass ich das bisher immer versucht habe, so umzusetzen, aber dass man sich immer wieder hinterfragt und immer wieder komplett neu auf Situationen einstellen muss und lernen muss und sich auf neue Topics einstellen muss und immer denken muss, okay, eigentlich weiß ich gar nichts. Weil wenn du denkst, keine Ahnung, du hast Influencer-Marketing drauf, dann kommt eine neue Plattform, neue Creator und es ist wieder alles anders. Wenn du denkst, okay, bei E-Commerce haben wir jetzt ist hier so im Griff, dann kommt irgendwie Corona und alles ist anders. Und wenn du auch von in verschiedenen Jobs und verschiedenen Position wechselt, dann musst du immer wieder diese Perspektive haben, dich komplett neu einzustellen. Das ist ja, wenn man das so betrachtet, das, was oft bei zumindest Leuten, die langfristig eine erfolgreiche und erfüllende Karriere haben, häufig das, finde ich, was ich zumindest beobachte, was immer mehr das ausmacht, dass du immer wieder denkst, okay, shit, eigentlich gibt's hier, und auch zuzugeben, dass du das nicht weißt, ne? Und dich mit Leuten zu umgeben und dementsprechend ist auch diese Leadership-Komponente so wichtig, glaube ich, weil nur wenn du dich mit den Leuten so umgeben kannst und ehrlich bist, was du weißt, was du nicht weißt. Und natürlich hast du deine Rolle auch Mehrwert zu bringen. Aber du musst dich halt auch die Kompetenzen und die Erfahrungen von den anderen Leuten einlassen und in Return aber auch denen wiederum helfen, sich weiterzuentwickeln und auch da deine Rolle machen. Dann kannst du selber auch mitwachsen. Und das ist ja eigentlich eine spannende Heraus, das macht mir persönlich auch Spaß. Ja.
Also ganz, ganz Ähnliches sehen wir jetzt in einem anderen Zusammenhang, jetzt auch unter den OWM-Mitgliedern, also so eine eigene einen Austausch zu haben, wo man sich ehrlich begegnet und dieses Bullshit-Bingo vermeidet, sondern wirklich inhaltlich arbeiten will und Dinge zu verstehen. Da haben wir auch gesehen, dass das immer, immer wichtiger und spannender wird für die Beteiligten. Also kann ich voll unterschreiben. Super. Also Philipp, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Wir müssen jetzt leider so langsam zum Schluss kommen von unserem tollen Podcast. Und was Norman und ich gerne am Ende machen, sind ein paar schnelle Fragen. Das heißt, wir stellen schnelle Fragen und bitten dich einfach auch dementsprechend ganz schnell zu antworten. Ready?
Machen wir.
Super. Also, Frage 1. 1:1 oder Reichweite?
Beides.
Duschen oder baden?
Duschen.
Moulin Rouge oder Reeperbahn?
Moulin Rouge natürlich aktuell.
Morgens oder abends?
Morgens.
Machen oder denken?
Machen.
Tanzen oder Bar?
Bar.
Neu oder alt?
Neu.
Geschenk verpackt, unverpackt?
Unverpackt.
Paris oder Cannes?
Paris.
E-Bike oder Bike?
Bike.
Super. Vielen lieben Dank. Sind herrlich sinnlos, die Fragen, machen aber immer einen Wahnsinnsspaß. Und in dieser Tonalität würde ich mich auch gern super, super bedanken bei dir, Philipp. Hat einen Riesenspaß gemacht.
Ja, also auch von meiner Seite. Danke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch ungefähr 50 Fragen, wo ich nochmal reingehen würde. Du hast das Thema Long-Term, Short-Term und dass man das nicht vergessen kann. Da würde ich noch tiefer reingehen. Ich glaube, wir müssen dich einfach nochmal einladen. Da hilft nichts.
Vielen Dank.
Abonnieren Sie gerne unseren Podcast in der App Ihrer Wahl. Und wenn Sie Anregungen oder Vorschläge für weitere Interviewpartner haben, gerne einfach einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail an podcast@owm.de. Viel Spaß!